Die Gebetswoche, die hinter uns liegt und wo viele daran teilgenommen haben, die hat einen ungeheuren Hunger nach dem Übernatürlichen wieder entfacht. Und das Übernatürliche, ein Leben im Übernatürlichen ist auch einem Christen verheißen, ist einem Christen auch versprochen. Und ich hoffe, dass dieses Hunger immer größer wird und dass unser Glaube auch dem die entsprechende Antwort dazu gibt. Wir wollen sehen, wie die Kraft Gottes sich manifestiert. Wir wissen, dass Zeichen und Wunder keinen Menschen verändern werden. Da braucht man nichts mehr zu sagen. Es ist auch so in der Bibel, alle Phänomene, alle Zeichen, alle Wunder, die geschehen sind, die übernatürliche Natur waren, haben Menschen zum Staunen gebracht, haben Menschen zum Nachdenken gebracht, haben Menschen zu Gott mehr hingeführt, aber letztendlich die Kurve zur Veränderung des Charakters, des Lebens, schafft es die Kraft des Wunders nicht. Sondern es ist alleine die Willensentscheidung des Menschen, dass sich einlässt in eine Beziehung zu Gott und mit Gott und diesen Weg geht, den Jesus uns vorgegangen ist und in der Christus-Nachfolge, nicht in der Wunder-Nachfolge, es gibt keine Wunder-Nachfolge, sondern nur eine Christus-Nachfolge. In diesem Modus wird unser Leben verändert. Und wer Christus nachfolgt, gibt es auch etwas, was dir nachfolgt. Wenn ich Jesus nachfolge, folgt mir etwas nach. Das sind die Zeichen und Wunder. Weil in Markus 16 steht es, diese sind die mitfolgenden Zeichen. Es werden geschehen, dass Kranken gesund werden, gebundene oder belastete Menschen frei werden und Übernatürliches geschieht in den Beziehungen, die Wiederherstellung von Menschen und von Leben. Und auch das, und das ist das, was uns folgt, was den Glaubenden folgt, aber nicht andersrum. Trotzdem möchte ich uns ermutigen, für das Übernatürliche zu glauben, das Übernatürliche zu erwarten und zu hören, wie Gott dich führen will. Zu hören, dass du selbst lernst zu hören, Gott, wie willst du mich gebrauchen? Und je mehr unser Leben sich mit dem Leben von Jesus vereint, desto mehr werden wir in diese Dimension des Übernatürlichen mit vertraut gemacht. Desto mehr kommen wir da hinein. Ich bin noch am Überlegen, so was geschah alles zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Und ein weiterer Punkt, den ich festgestellt habe, dass letztendlich spätestens mit der Himmelfahrt Christi die sichtbare Dimension aufgehört hat. Welche Dimension, welchen Modus haben wir jetzt, heute und unmittelbar nach der Himmelfahrt, wo Jesus, er ist zwar erschienen, noch 40 Tage hin und her und hat sich den Jüngern noch gezeigt, noch die letzten Absprachen gehalten, aber dann war er für immer, und zwar auf bis so lange man lebt, nicht mehr sichtbar. Welche Dimension kommt jetzt? Es ist die Dimension des Hörens, des Hörbaren, nicht mehr des Sehens. Und da geschieht das Rendezvous mit dem Glauben und mit den Gläubigen. Der Glaube, wenn sich das mit den Gläubigen trifft, ist eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Die man nicht sieht, aber hofft. Und dieses Hoffen, dieses Glauben für etwas, kommt aus dem Hören. Aus dem Hören auf das, was Gott dir sagt und was Gott mir sagt. Und auch das Hören hat verschiedene Stadien, wo wir uns hineinentwickeln. Ich freue mich so sehr, dass auch innerhalb der Gebetswoche sehr viele prophetische Botschaften für die Church gekommen sind. Wir haben sie schriftlich festgehalten. Eine davon war, und das gilt für die Church, aber das soll auch für dich gelten, die Alive Church wird eine hörende Kirche sein. Eine Kirche, die hört, die dahin hört und nicht müde wird zu hören. Denn es gibt tatsächlich, dass man müde wird zu hören. Dass man nachlässig wird zu hören. Und das ist der Kern meiner Botschaft und meiner Predigt. In allererster Linie werden wir von Gott in der Person von Jesus immer wieder aufgefordert, auf ihn zu hören, auf das, was er sagt. Und wir brauchen nicht lange zu studieren, um zu schauen, woher weiß ich, was Jesus sagt. Das Evangelium, das Neue Testament, die Evangelien, das ist alles enthalten, was Jesus gesagt hat und geredet hat. Und da hinhören, wenn es dann wieder uns erreicht, durch Erinnerung, durch eine Predigt, durch ein Lied, durch sonstige Umstände. Wir werden erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Und nicht müde zu werden, auf das zu hören. Schaut mal, ich schicke jetzt mal voraus. Wir werden heute wieder ein bisschen viel lesen. Ich schicke voraus ein paar Bibelstellen um die ganzen Evangelien herum. Zum Beispiel Matthäus 17, Vers 5. Da heißt es, eine Stimme kam vom Himmel. Und das war im Kontext der Verklärung, im Kontext des Übernatürlichen, wo Jesus strahlte wie die Sonne. Und die Jünger haben gesagt, oh, so ein Highlight, darin wollen wir immer leben. Aber dann kam eine Stimme vom Himmel und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich vom Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Ihn sollt ihr nachfolgen. Nicht das Phänomenale, sondern ihn sollt ihr nachfolgen. Durch Hören und durch Praktizieren des Gehörten. Markus Kapitel 4, Vers 9. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Eigenartig. Das ist im Kontext von diesem Vier-Acker-Feld, wo der Same gestreut wird. Und dann gehen drei Samen, oder die Frucht von drei Samen gehen kaputt. Aber einer bringt Frucht und wächst und nimmt Wurzeln. Das sind Menschen, die die Worte Gottes hören und sie aufnehmen und sie nicht loslassen. Das bringt Frucht. Und dann in Lukas Kapitel 11, die Verse 27 bis 28. Während Jesus das sagte, rief plötzlich eine Frau aus der Menschenmenge ihm zu. Wie glücklich kann sich die Frau schätzen, Maria ist gemeint, die dich geboren und dich gestillt hat. Nun, Jesus hat die Akzente gut gelegt an dieser Stelle, wo er sagt, ja, aber noch glücklicher sind die Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach leben. Er nimmt den Schwerpunkt weg von der Seligkeit der Mutter von Jesus, von Maria. Und es ist ein bisschen eigenartig, wie heute so die Akzentverschiebung in manchen christlichen Kreisen geschehen ist, auch von der Kirchengeschichte her. Die Akzente liegen nicht auf Maria, sondern die Akzente liegen auf Jesus. Und darin ist einfach die Tiefe des Glücks und der Seligkeit, seine Worte zu hören und sie denen nachzuleben. Und in Johannes 10, Vers 27, meine letzte Bibelstelle, meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und da ging es um die Frage, wo die Pharisäer sagten, Jesus, bist du denn jetzt endlich der Messias? Sag's jetzt klar und deutlich. Und Jesus sagte, auch wenn ich das sage, ihr werdet das nicht glauben. Denn meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn ihr an mich nicht glaubt, seid ihr nicht meine Schafe. Das werdet ihr nie akzeptieren. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Ihr Lieben, hören auf Gott lässt dich wachsen und reifen. Zum Wachsen spielt dein Wille eine entscheidende Rolle. Und merkt ihr etwas? Die meisten Christen sind so reif, wie sie wollen. Du kannst niemandem die Schuld geben, dass du dich nicht entwickelst als Christ, sondern du bist so entwickelt, wie du es willst. Wenn du es wirklich willst, dann wirst du reif. Dann entwickelst du dich auch im Lernen auf Hören auf Gott. Reifen braucht Zeit und das ist ein ständiger Prozess. Dieser Prozess ist die Schule Gottes für meinen Charakter. Gott sorgt selbst für diese Schule. Er tut alle Voraussetzungen schaffen. Aber wir müssen lernen wollen. Wenn wir aber nicht lernen wollen, dann werden wir nicht versetzt. Wir werden nicht versetzt. Wir kommen nicht weiter. Gott lässt zum Beispiel Krisen in dein Leben zu. Und das ist so ein Stück Schule Gottes. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Und bist du bereit, aus jeder Krise deines Lebens zu lernen? Und wenn du dazu bereit bist, dein Wille ist entscheidend. Will ich nun daraus jetzt lernen? Grundsätze des menschlichen Willens, damit es hier klar ist. Als Gott uns schuf, hat er uns einen freien Willen gegeben. Und diese Willensfreiheit stellt den höchsten Aspekt der Gottes-Ebenbildlichkeit. Den höchsten Aspekt. Es gibt sehr viele andere Punkte, wo wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aber der freie Wille ist der höchste Aspekt. Und Gott hat sich entschieden, das nicht zu verletzen. Gott hat sich entschieden, deinen Willen nicht anzutasten. Er überlässt immer dir die Entscheidung, auch in der Nachfolge Christi. Er überlässt dir diese Entscheidung. Das Problem mit dem Hören. Auch heute überlässt er dir die Entscheidung. Alive Church, er überlässt uns die Entscheidung. Wollen wir eine hörende Kirche sein? Oder wollen wir nur alles andere sein, aber keine hörende Kirche sein? Ich möchte mit euch beten, dass wir eine hörende Kirche sind. Dass wir die Momente Gottes erkennen, dass wir sie hören, dass wir die Führung Gottes mehr als alles andere brauchen. Wir können ohne ihn nichts tun. Jesus sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Eine hörende Kirche zu sein. Und du selbst, du bist auf der Suche von jemandem, der an deiner Stelle hört. Ja, da bist du noch ein Baby im Glauben. Und das ist nicht immer so, das geht nicht immer auf. Aber Gott will, dass du selber ein Hörender bist. Und einst waren auch die Christen in der Frühzeit mit diesem Problem irgendwie behaftet. Und ich lese ein Stück aus Hebräer 5, Kapitel 5, die Verse 11 bis 13. Und da sagt Paulus, er spricht von etwas, was er noch mehr tun wollte mit ihnen, aber er war verhindert. Warum? Darüber hätten wir euch noch sehr viel mehr zu sagen. Worüber? Kommt gleich. Aber weil ihr so wenig hinhört, bang, ist es schwer, euch etwas zu erklären. Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben. Oh, Paulus. Zum Meister, mit Meisterbriefe. Und andere unterweisen als Lehrer. Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft beibringen muss. Wie Säuglinge kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein Kleinkind. Er spricht vom Baby und versteht nicht, was die Erwachsenen da reden. Papa Paulus, der Papi hier, der zu uns spricht, und Gottes Geist hat es 2000 Jahre lang bewahrt, diese Schrift, damit es heute zu uns spricht. Vielleicht findest du dich da wieder. Und ich bitte dich, höre gut hin. Das ist üblich der Anspruch von jedem Prediger. Höre bitte gut hin. Klammer auf, Klammer zu, es ist eigenartig, dass man im Gottesdienst sitzen kann und nicht hinhört. Ja, und bei der Predigt wird abgeschaltet. Das ist schade, denn da konzentriert sich das Reden Gottes für dein Leben. Aber alles spricht zu uns, ihr Lieben, bis auf die Church News. Doch, die Church News sprechen auch zu uns. Aber jedes Lied, jedes Gebet, alles spricht zu uns, alles, selbst die Atmosphäre in diesem Haus, spricht zu uns durch Gottes Geist. Aber bei der Predigt, bei der Verkündigung übrigens, einer der Hauptquellen, wo dein Glaube entsteht, da solltest du zuhören. Geistliche Wahrheiten, ich erläutere ein bisschen, was Paulus meint. Geistliche Wahrheiten mit Tiefgang nennt die Bibel oder der Paulus feste Speise. Und es ist ein bisschen komisch, wenn ihr Christen ein falsches Verständnis haben von fester Speise. Denn Wahrheiten mit Tiefgang werden von einigen Christen verwechselt mit theologischen Erkenntnissen oder Offenbarung des Geistes oder eine richtig super, super Predigt, die dich aus den Socken hebt. Der trage ich weg. Das ist nicht feste Speise. Und auch nicht das Auswendiglernen der Bibel ist nicht feste Speise. Willst du wissen, was feste Speise ist und Wahrheiten Gottes mit Tiefgang? Lies mal die Bergpredigt von Jesus. Lies mal, was Jesus da spricht in Matthäus Kapitel 5 und Kapitel 6 und Kapitel 7. Das ist die feste Speise. Ich mache ein paar Beispiele gleich. Das ist gemeint mit fester Speise. Es geht um die Schulung deines Charakters. Hältst du es aus, wenn die Bibel deine Persönlichkeit beschreibt, die sich verändern sollte? Hältst du das aus, dass du erfahren musst, dass du ein unangenehmes Leben einen anderen verursachst, weil du an deinem Charakter nicht arbeitest? Und die Konfrontation mit dieser Wahrheit, wo dich hier Jesus und das Wort Gottes abholt, ist die Frage, wie du darauf reagierst. Im Übrigen, ich werde es nachher wiederholen, weil es später kommt in mein Konzept. Die Christen, die hier angeschrieben werden, die sind so geworden. Sie waren einst Lehrer. Sie waren einst Meister. Aber sie sind zurückgefallen in der Milch. Zurück, kleine Kinder zu werden im geistlichen Sinne. Warum? Weil Paulus sagt, ihr habt das Hören vernachlässigt. Du hast aufgehört zu hören oder du hörst zu selten. Das Hören, das Erlauben, dass das Wort Gottes mich anspricht und mich verändert. Und warum wird aber ihnen Milch angeboten? Ja, irgendetwas brauchen sie. Und was ist die Milch im Gegensatz zur festen Speise? Also wenn jemand dir sagt, ja die Milch ist das ABC des Evangeliums. Nein, das ist nicht die Milch. Und wenn ich weiß, was das ABC des Evangeliums ist, das sind die Wahrheiten. Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Und er ist für meine Sünden gestorben. Und er hat mir meine Sünden vergeben. Und ich darf ein ewiges Leben empfangen. Ich bitte dich, tu das nicht reduzieren als etwas, oh, so Leichtes. Diese Grundwahrheiten bleiben das Fundament unseres Glaubens. Und das ist nicht das ABC des Evangeliums. Auch wenn manche Evangelisten das so nennen. Das ist das Zentrum der Botschaft Jesu. Also die Milch kann nicht der Alpha-Kurs sein. Sondern der Alpha-Kurs ist fundamental. Die Wahrheit, unser Credo, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater. Unser Glaubensbekenntnis ist nicht Milch. Es ist das Zentrum unseres Glaubens. Was ist mit Milch gemeint? Ich sag's euch. Milch spricht eher von geistlicher Unselbstständigkeit, von geistlicher Unmündigkeit, von geistlicher Hilflosigkeit und von geistlicher Unreife. Dafür spricht die Milch. Und im Kontext, ja, wir lesen ja Hebräer 5 ab Vers 11, wenn wir Verse 1 bis 10 lesen, da, das machst du zu Hause schön, da wirst du entdecken, worum es Paulus ging. Er hat ihnen erwähnt, ihr müsst es schon lange so sein. Und ich beschreibe euch mal ganz kurz, was so ist. 5 Merkmale von Menschen, die Christus nachfolgen und reif sind. Und du kannst sie zu Hause lesen, ich erläutere es nur als von den ersten 10 Versen vom Hebräer 5. Erstens, da ist die Rede im Vers 1 bis 3, dass Jesus der Mittler ist, der Priester ist. Und wir sind gerufen, auch den Mittlerdienst zu tun. Mitteln, das heißt, ich vermittle. Und das ehst du. Das Erste, was du tun sollst. Geistliche Babys können das nicht. Aber Erwachsene im Geist, sie können für sich selbst vor Gott treten und für andere vor Gott treten. Und deswegen, du bist immer, wenn du Hilfe, Hilfe, bete für mich, bete für mich, bete für mich. Hallo? Du kannst selbst für dich beten. Du sollst selbst für dich beten. Und du sollst beten für deine Frau, für deinen Ehemann, für deine Kinder, für deine Kollegen, für die Menschen. Du bist auch zum priesterlichen Dienst berufen. Hörst du? Dahin will Gott dich führen. Vermitteln, die Eigenverantwortung zu haben für sich selbst und Verantwortung zu nehmen für die anderen. Das ist der erste Merkmal. Zweites, im Vers 4 ist die Rede von Gottes Ruf zum Dienst. Und was beinhaltet das? Das ist feste Speise, ihr Lieben. Das ist geistliches Steak. Ja? Sind wir bereit? Das ist die Geist, das ist die Wahrheit mit Tiefgang. Bist du bereit, Gottes Ruf zu folgen, wenn er dich ruft? Bist du bereit, deine Netze zu verlassen? Und ich rede von den Netzen, ja, wo wir für uns selber leben. Aber bereit zu sein, gut, ich arbeite, ich verdiene mein Brot, ich bin dankbar für den Beruf, wo Gott mir gegeben hat. Das okay, aber nicht dafür leben, sondern das zu nutzen, dass du dein Leben in Eigenverantwortung leben kannst, aber trotzdem bereit bist zu sagen, mein Schwerpunkt ist das Reich Gottes. Suche zuerst nach meinem Reich, es das Reich Gottes. Netze zu verlassen, so innerlich, zu sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, mit all meinen Begabungen, mit all meinem Geld, mit all dem, was ich habe. Bist du bereit, echte Opfer zu bringen? Das ist feste Speise. Das ist Tiefgang, ihr Lieben. Bist du bereit, echte Opfer zu bringen? Deine Freizeit zu opfern? Dein Geld für das Reich Gottes zu opfern? Deine Position, deine Karriere, dein Ideal. Es gibt eine Reihe von Menschen, die ihre Karriere hingeschmissen haben, weil sie einfach Gott dienen wollten und sie haben einen Ruf, eine Berufung gefolgt. Sie sind Pastoren geworden, sie sind Prediger geworden, sie sind Missionare geworden. Sag mal, über die reden wir nie. Glaubt ihr, dass alle, die Pastoren geworden sind, alles bekloppte Menschen sind? Wehe, seid einfach. Ja, der hatte nichts Besseres zu tun und ist Prediger geworden. Was für ein Unsinn. Es gibt so viele, sie haben Geld und Karriere am Nagel getan und sagen, ich folge diesem Ruf. Und im Kleinformat, ich sage ja nicht, dass du das, dass es alle tun, das ist sowieso eine Gabe, aber in einem gewissen Kleinformat, für was lebe ich? Das ist feste Speise, die du verinnerlichen solltest, wo du es hören solltest. Sind wir bereit? Und bin ich bereit, mich im Reich Gottes einzubringen, nach dem Josua-Motto? Wie ist das Josua-Motto? Ich und mein Haus wollen den Herrn dienen. Und das bedeutet, dass du Erziehung, christliche Erziehung, dass du deine Kinder so erziehst und ihnen das beibringst, sie hineinführst in der Wahrheit des Evangeliums, sie Jesus nahe bringst. Letztendlich kannst du für deine Kinder keine Entscheidungen treffen. Aber zu sagen, ich gestalte mein Haus so und meine Ehe so, dass wir dem lebendigen Gott dienen, dass wir Jesus nachfolgen. Gottes Ruf war der zweite Punkt. Der dritte Merkmal, dritter Punkt, die Demut Jesu als Vorbild für uns. Menschen, die sich entscheiden, die Mut haben zur Demut. Mut zur Demut, das ist feste Speise. Und in diesem hat uns Jesus hineingeführt, in seinem ganzen Vorbild, in seinem ganzen Lehren, in allem. Hau dir eine rein, du die andere Seite. Lies mal Matthäus 5, 6 und 7, diese drei Kapitel. Mut zum Stolztod. Lass dein Stolz sterben. Mut zum Vergeben. Das ist keine Milch, das ist feste Speise. Mut zu vergeben. Mut, um Vergebung zu bitten, wenn du schuldig geworden bist. Mut zur Wahrheit. Mut zur Einsicht. Oh mein Gott, Dickschädel, komm doch zur Einsicht. Mut zur Wiedergutmachen von Fehlern. Das ist feste Speise. Das sind Wahrheiten mit Tiefgang. Mut zum Segnen, anstatt nachtragend zu sein. Mut zur Disziplin, Mut zur Selbstbeherrschung, mutig zu sein, um zu schweigen und mutig zu sein, zu reden, wenn es dran ist. Das ist feste Speise. Darin sollten wir schon längst Meister sein. Weißt du, und jetzt hörst du es so, entweder du hörst es. Aber wie hörst du? Hörst du, wie ein Jünger hört? Wie ein Lehrling Jesu hört? Wie hört ein Jünger? Er hört das, was Gott will, und er hört nicht das, was du willst. Ein Jünger hört so, dass er hört, nicht wie ich es will, sondern wie Gott es will. Und das ist genau der Punkt. Der vierte Punkt. Trotz Leiden, trotz Krisen, Gott nicht den Rücken zu wenden, das ist feste Speise. Sondern Gott in Ehren halten, ihm zu sagen, Herr, ich stehe das durch, ich leide wie ein Hund, ich weine, ich fühle mich mies und mies, aber ich kehre dir nicht den Rücken. Ich weiß, dass du mich da rausführst. Ich weiß, dass du das Blatt wenden wirst. Ich weiß, dass du meine Geschichte weiterschreiben wirst. Die Feder ist in Gottes Hand. Das, so eine Denkweise, ist feste Speise. Ist ein Merkmal von Reife. Und du darfst jetzt nicht traurig sein. Und du darfst dich nicht hier ermahnt fühlen, wenn du das nicht lebst, sondern sei ermutigt, es zu wollen. Höre. Und da ist der Schlüssel. Der fünfte Punkt, fünfte Merkmal, ist Jesus Gehorsam als Vorbild für uns. Jesu Gehorsam. Er war gehorsam. Wie? Jesus sagte, ich tue nichts, was ich nicht von meinem Vater im Himmel höre, zu tun. Jesus hörte, er war ein Hörender. Das ist feste Speise. Sie konnten feste Speise nicht mehr vertragen. Oh, Paulus, du schreibst zu den Christen des ersten Jahrhunderts und sie kamen in einen Zustand, wo sie feste Speise nicht mehr ertragen konnten. Jetzt, wenn ich jetzt fragen würde, hey, wer ist hier? Ich habe all das gesagt. Du kannst es nicht ertragen. Du hast genossen bei den Hebräern hier, bei diesen Christen. Ist okay. Ist okay. Fordert dich das heraus. Lass dich herausfordern. Setz deinen Willen ein. Sei ja dazu. Deinen Willen. Deinen Willen, etwas zu wollen, ist eine Sache, aber die Willenskraft einzusetzen, ist eine andere Sache. Und ich wünsche es dir so von ganzem Herzen. Da gibt es so viel zu hören. Die ganze Dimension von dem, was Jesus uns gelehrt hat. Höre neu hin. Und wenn du neu hinhörst und dein Herz neigst, wirst du tun, was du hörst. Aber manche, jetzt hätte ich das zum Symbol gebraucht. Kenne diesen Affen, der so macht. Jetzt wäre der Moment gewesen. Ist okay. Das hast du in deinem WhatsApp. Manche wissen, wenn ich jetzt höre, dann werde ich überführt. Lieber höre ich nicht hin. Und das spricht für dich. Das heißt, es klappt. Wenn du wirklich hinhörst, wirst du es tun. Und Jakobus lässt grüßen. Wir sind doch nur Theoretiker, wenn wir nicht das Gehörte auch tun. Jakobus sagt es deutlich in seinem ersten Kapitel. Nicht nur hören, sondern auch tun. Aber wenn du wirklich hörst, dann wirst du tun. Das ist meine Überzeugung. Wenn du wirklich hörst. Und zum Schluss will ich dir einen Text widmen. Das finden wir in Jesaja 50. Dieser Text, das soll das Bekenntnis sein über dein Leben. Das soll das Bekenntnis sein über die Alive Church, eine hörende Kirche zu sein. Ihr Lieben, wenn wir neu aufstehen und hören und das und feste Speise ertragen, dass wir sagen, mit Milch habe ich jetzt die Nase voll, nicht mehr unselbstständig zu sein, sondern mündig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, dass ich mir helfen kann mit Gottes Hilfe. Dass ich stehen kann alleine, ohne dass mich jemand festhält. Dass ich stehen kann. Und dass ich so Christus bezeuge. Ich wünsche mir das so sehr. Dass wir so beten können und reden können. Jesaja 50, die Verse 4 und 5. Gott, der Herr, gib mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen tröste und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt er mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Eine ältere Übersetzung sagt, morgen für morgen öffnest du mir das Ohr, dass ich hören kann, wie ein Jünger hört. Und wenn wir in diese Dimension kommen, des Hörens, dann werden mit folgenden Zeichen dir nachfolgen. Du wirst erleben, die Stimme Gottes klar hören. In den kleinen Sachen wirst du Führung erleben. Aber in erster Linie geht es um das Hören. Christus ähnlich zu werden. Wenn du da frei bist, wenn du darin wächst, ist es ein Prozess. Aber dann wächst auch das übernatürliche Leben in deinem Leben. Das Übernatürliche wird freigesetzt. Das Übernatürliche. Dass wir das erleben, dass wir das sehen. Ich bringe das in Verbindung. Weil jede übernatürliche Führung fängt mit dem Hören an. Fängt mit dem Hören an. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für dich, für dein Leben, für unsere Church. Ich möchte beten, wir wollen aufstehen. Geleitet von der Atmosphäre, die von uns ausgeht. Hergeleitet von der Gegenwart Gottes. Hergeleitet von der schönen Musik. Eine göttliche Erfindung. Hergeleitet von dem Wort Gottes. Und ich möchte dich segnen im Namen Jesus. Und darf ich das so sagen? Ich bete jetzt für zwei Gruppen unter uns. Menschen, neu lernen zu hören oder die lernen zu hören. Die bereit sind, Christen, die bereit sind, die Milch langsam hinter sich zu lassen und zu liebäugeln mit der festen Speise. Und die zweite Gruppe ist für die, die wieder zurückkehren sollten im Hören. Zum Hören. Und alles nicht nur verinnerlichen, sondern ausleben, was Jesus über uns, wo wir Jesus nachfolgen sollen. In welchen Worten, Haltungen und Werte. Und darüber hinaus die Stimme Jesus zu hören. Die Stimme Gottes, die zu deinem Leben ruft, ganz konkret die Stimme Gottes, die zu deinem Leben spricht und dir Lösungen gibt, Weisheit gibt, das Übernatürliche, wie du Entscheidungen treffen sollst, wie du eine Firma zu leiten hast, wie du eine Familie zu leiten hast. Du brauchst Vollmacht und Führung, wie du dies und jenes tun kannst. Das Reden Gottes soll geschehen. Du sollst es hören. Konzentriere dich auf Gott. Jeder Frage deines Lebens.